Ich freue mich auch wieder, hier das Wort auslegen zu dürfen. Und es geht weiter in der Auslegung der 10 Gebote. Wir sind inzwischen beim 7. Gebot angekommen. Und wenn wir die Gebote auslegen, dann werden wir, oder wenn wir sie anderen Menschen verständlich machen wollen, dann stellt sich auch immer die Frage nach dem Warum. Warum gibt es dieses Gebot? Das ist eine Frage, die alle Menschen bewegt. Das ist ein grundlegendes Bedürfnis, die Frage nach dem Warum. Das fragen Kinder, die die Welt erfahren wollen. Das fragen Jugendliche, die selbstständig werden und eigene Entscheidungen treffen wollen. Das fragen Menschen, die in schwierigen Situationen sind und vielleicht krank sind, die Schicksalsschläge erleiden. Ja, und wir waren vor 2 Wochen mit meinem Bruder und seinen Kindern am Rhein und mit dem Fahrrad unterwegs. Und er hat einen Sohn, der ist 2 Jahre alt. Und seine Lieblingsfrage ist, warum? Das muss man sich so ungefähr vorstellen. Schau mal, da fährt ein Schiff vorbei. Warum? Ja, es bringt den Sand zum Hafen. Warum? Damit die Leute Häuser bauen können. Warum? Es geht endlos so weiter. Damit sie nicht draußen wohnen müssen. Warum? Puh, warum? Warum stellst du eigentlich so viele Fragen? So. Seine schlagfertige Antwort, weil das so ist. Da hat ein Erwachsener mal auf seine Frage so geantwortet und er fand, es ist eine gute Antwort. Oder letzte Woche waren wir mit Liana an einem See spazieren und dann sieht man da Eltern mit 2 Teenagern spazieren. Die 2 Teenager trotten lustlos ihren Eltern hinterher und im Vorbeigehen hören wir, wie der eine, vielleicht 14 Jahre, sagt, warum müssen wir uns eigentlich immer nach euch richten? Sind zusammen im Urlaub offensichtlich und haben sich das anders vorgestellt. Die Antwort der Mutter, weil wir die Eltern sind und weil wir zahlen. Weil wir zahlen, das ist eine gute Begründung. Also es ist vielleicht eine Abkürzung, wenn wir so kurze Antworten geben unseren Eltern, unseren Kindern, weil das so ist oder weil wir zahlen. Und das befriedigt die Kinder normalerweise nicht, wenn wir solche Antworten geben. Wie ich schon sagte, wenn es um die Gebote Gottes geht, dann stellen sich auch immer die Fragen nach dem Warum. In der Gemeinde, wenn etwas gepredigt wird und dann kommt jemand und fragt, ja, warum ist das so? Zeig mir, wo es geschrieben steht. Oder wenn wir das auch anderen Menschen in der Welt ein Gebot oder sagen, es ist nicht richtig, dass du deiner Freundin nicht treu bist oder deiner Frau nicht treu bist, dann kommt die Frage, warum? Und auch Gott stellt die Frage, auch Gott dreht den Spieß um und stellt die Frage nach dem Warum. Zum Beispiel nach dem Sündenfall, fragt er Eva, warum hast du das getan? Oder als Kain sieht, dass sein Opfer nicht angenommen wird und wütend wird, dann fragt ihn Gott, warum bist du wütend? Wieso stellt Gott diese Fragen? Gott ist doch allwissend, er muss nicht fragen, warum tust du das? Er weiß es ja. Er gibt den Menschen damit die Möglichkeit, Schuld zu bekennen und vielleicht Sünden zu vermeiden, wenn kein rechtzeitig die Frage beantwortet hätte, warum er wütend ist, dann wäre es nicht zu diesem Mord gekommen. Also die Frage, warum, sollte man so weit wie möglich in unseren Lebensfragen beantworten können. Und die ganzen Aufforderungen oder die Gebote, die wir in der Bibel finden, die sind klar formuliert und wenn wir uns fragen, warum stellt uns Gott diese Gebote, dann ist häufig die erste Antwort, weil Gott so ist und es sein Charakter darin wiedergespiegelt wird. Dazu lesen wir 1. Johannes Kapitel 2. Verse 3 bis 5. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Also die Gotteserkenntnis führt dazu, dass wir die Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, aus selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wenn jemand die Gebote nicht hält, dann hat es damit was zu tun, dass er nicht weiß, wie Gott ist. Und deshalb beschäftigen wir uns auch mit Gottes Wesen und seinen Eigenschaften. Und in diesem Licht möchten wir auch die 10 Gebote auslegen. Wir sind beim 7. Gebot und wenn wir jetzt nochmal überlegen, welches Gebot entspricht welchem Charaktereigenschaft Gottes oder dem Wesen Gottes, dann können wir das einmal Punkt für Punkt durchgehen. Also das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott ist der einzige Gott. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Gott ist ewig und Geist und Gott ist allgegenwärtig. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Also Gott ist heilig. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Gott ist anbetungswürdig. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Gott ist der Herrscher, Gott ist die höchste Autorität. Du sollst nicht töten, Gott ist Liebe. Darüber habe ich ja das letzte Mal gepredigt, über das Gebot, du sollst nicht töten. Und es ist ein Gebot gegen den Hass. Alles, was durch Hass motiviert ist, wird dadurch verurteilt. Und auch das Neue Testament bestätigt dies an vielen Stellen. Zum Beispiel auch 1. Johannes 3, Vers 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Heute soll es um das 7. Gebot gehen. Du sollst nicht Ehe brechen. Es ist das Gebot der Treue. Es entspricht der Eigenschaft Gottes, Gott ist treu. Und kein Gebot Gottes ist eine willkürliche und despotische Forderung an uns Menschen, die er einfach aus unerklärlichen Gründen ausspricht. Wenn Gott den Ehebruch verbietet, so können wir uns sicher sein, dass er hat eine Menge wichtiger Gründe dafür. Deswegen möchte ich das Gebot der Treue oder des Verbots des Ehebruchs auch weiter auslegen als nur auf die Ehe bezogen, sondern von der Eigenschaft Gottes gesehen, dass er treu ist. Und als erstes werde ich die Frage beantworten, was ist die Ehe? Dann das Bild von der Gemeinde als Braut Christi, die Treue in der Ehe und die Treue in allen Beziehungen. Also das Gebot lautet, du sollst nicht Ehe brechen. Was ist die Ehe? Die Ehe ist ein Bund. In der Bibel finden wir viele verschiedene Bünde zwischen Menschen, zwischen Gott und dem Menschen. Und die Ehe ist ein besonderer Bund zwischen Menschen, die mit der Schöpfung mitgeschaffen wurde. Also die Ehe ist ein Teil der Schöpfung Gottes. Und es ist ein Bund oder ein Vertrag, würde man heute auch sagen, in dem Mann und Frau sich gegenseitig die Treue versprechen. Und dieses Versprechen darf nicht gebrochen werden. Zu welchem Zeitpunkt geben sich Mann und Frau dieses Versprechen? Ist es die Hochzeit? Oder wie wurde es im Volk Israel gehandhabt? Was sagt die Bibel dazu? Unser Verständnis von der Verlobung ist durch die Rechtsprechung in Deutschland geprägt. In Deutschland ist die Verlobung nicht rechtlich bindend, also wird zwar als Vertrag angesehen, aber ich kann nicht einklagen, dass jemand, der mit mir verlobt ist, mich auch wirklich heiratet. Auf Schadensersatz könnte ich ihn höchstens verklagen, wenn ich schon ein Brautkleid gekauft habe. Das gibt auch genügend solche Urteile in Deutschland, wo eben die Braut den Bräutigam verklagt, weil er sie vielleicht betrogen hat und dann muss er ihr das Brautkleid erstatten. Das ist das, was bei uns in der Welt so unter Verlobung verstanden wird. Für die Bibel ist die Verlobung, aber schon der Beginn des Ehebundes. Und dafür finden wir einige Beispiele in der Bibel. So wird zum Beispiel schon, wo Josef und Maria, die eigentlich noch verlobt sind zu dem Zeitpunkt und Maria dann schwanger ist, in diesem Abschnitt wird sowohl Maria als auch Josef als Mann und Frau bezeichnet. Also Josef denkt darüber nach, seine Frau zu verlassen. Oder besser gesagt zu entlassen, und das Entlassen steht dafür, dass eine formale Scheidung durchgeführt werden soll, also mit einem Scheidebrief. Das heißt schon zwei Gründe: erstens, die Verlobung wird getrennt wie aufgelöst wie eine Ehe, und zweitens, in der Bibel werden Verlobte als Mann und Frau bezeichnet, und drittens, ab der Verlobung steht die Todesstrafe im Alten Testament auf eine Beziehung mit einem Dritten, vorher noch nicht, also wie in der Ehe schon. Der Vertrag wird also praktisch schon bei der Verlobung abgeschlossen. Und die Hochzeit ist dann sozusagen die Erfüllung des Vertrages. Die Verlobung ist der Beginn des Bundes, und der Bund, der soll eingehalten werden, das ist Gott wichtig. So sehen wir zum Beispiel in den Kriegsgesetzen für die Israeliten, 5. Mose 20, Vers 7, ist ein Mann unter euch, der sich mit einer Frau verlobt und sie noch nicht heimgeführt hat, also erst verlobt, heimgeführt hat, würde bei uns der Hochzeit entsprechen. In einer Zeremonie wird die Frau in das Haus des Mannes geführt. Er gehe hin und kehre wieder in sein Haus zurück, damit er nicht im Krieg umkommt und ein anderer sie heimführt. Also das bedeutet, die Verlobung ist keine Beziehung auf Probe. Das Versprechen muss eingelöst werden. Was versprechen sich denn die Verlobten? In unserer Welt wird eine Beziehung eigentlich immer mit Liebe begründet und man verspricht sich die ewige Liebe. Wenn der Heiratsantrag klassisch ist, dann sagt der Mann: Willst du meine Frau werden? Also das schließt ein, die Frau zu werden bedeutet, dass ihr Treue versprochen wird. Und das ist eigentlich auch der Inhalt des Bundes, die Treue. Nicht in erster Linie wird die Liebe versprochen, sondern in erster Linie wird die Treue versprochen. In der Ehe kommen nämlich auch Situationen, wo es nicht ausbleibt, dass die Liebe vernachlässigt wird. So sagt die Bibel, ein böses Wort ist schon ein Hassverbrechen. Und Liebe und Hass schließen sich gegenseitig aus. Es gibt auch keine Hassliebe. Eine Hassliebe ist eine Liebe zum Hass, aber keine Liebe zum Menschen. Und wenn wir jetzt uns in der Ehe nur die Liebe versprechen würden, so wäre dieses Versprechen schnell gebrochen, weil es letztendlich fast unmöglich ist, es einzuhalten, dass auch kein böses Wort in der Ehe fällt. Deswegen versprechen wir uns in der Ehe die Treue. Und dieser Vertrag ist im Prinzip auch nicht auflösbar. Gott gibt den Menschen zwar in Ausnahmefällen die Möglichkeit zur Ehescheidung, aber nur wegen der Härte des Herzens, wie Jesus es sagt. Markus Kapitel 10, Verse 2 bis 9. Ein ganz entscheidender Abschnitt zur Ehe im Neuen Testament. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen: Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Also das Entlassen steht für die Scheidung. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen: Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also Gott gibt zwar die Möglichkeit der Scheidung, aber er hasst diese Möglichkeit. So lesen wir auch in Maleachi 2, Vers 13 bis 16. Und ihr fragt: Warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Gott hasst die Ehescheidung. Das ist eigentlich das Erste, was wir zur Ehescheidung aus der Bibel sagen können. Und es gibt Ausnahmen, wo Gott dann doch die Möglichkeit gibt der Ehescheidung, aber das ist die Ausnahme eben und nicht soll nicht tagtäglich stattfinden. Die Ehe baut auf die Treue auf, also das Versprechen der Treue. Und in unserer Zeit ist es gang und gäbe, dass Begriffe, die eigentlich eine Bedeutung hatte, die sie Jahrhunderte oder Jahrtausende haben, umgedeutet werden, so auch die Ehe. Und so ist es auch jetzt aktuell mit dem Ereignis, dass eine sogenannte Ehe für alle eingeführt wurde. Da fragt man sich natürlich, was verstehen die Politiker unter Ehe noch? Es geht hier darum, den Begriff der Ehe einfach umzudeuten. Oder besser gesagt, ihm keine Bedeutung mehr zu geben. Ich las von einem Zeitungskommentator sarkastisch dazu, der schrieb: Ich bin auch für die Ehe für alle. Ich hatte nämlich auch schon drei. Da wird klar, dass es einfach darum geht, dass die Treue nicht mehr das Inhalt der Ehe ist, wie es uns die Bibel sagt. Und aktuell gibt es schon wieder Leute, die sagen, die Ehe für alle ist doch gar nicht für alle. Wieso? Sie ist nur willkürlich auf zwei Menschen beschränkt. Und es gibt auch Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen lassen wollen. Man kann also gespannt sein, was als nächstes kommt. Man macht die Sünde so alltäglich, dass die Menschen keine Berührungsängste mehr mit ihr haben. Und dabei ist die Ehe, wie ich schon sagte, Teil der Schöpfung. Und der erste Grund, der formuliert wird, wieso Gott die Ehe geschaffen ist, ist die Gemeinschaft des Menschen. Und die Ehe wird auch als Bild in der Bibel verwendet für die Beziehung zwischen der Gemeinde und Jesus. Die Gemeinde ist die Braut Jesu. Die Braut, nicht die Frau, also sie ist die Verlobte Christi. Das ist aber trotzdem eine verbindliche Verlobung. Das zeigt nochmal, dass die Verlobung das Entscheidende ist. Und die Hochzeit wird dafür im Himmel sein. So lesen wir in Offenbarung 19, Verse 7 und 8. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und in Epheser 5, Vers 22 und bis 26. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist der Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie selbst hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Also das Fundament dieser Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde ist die Treue. Und die Treue ist zu Gott, schließt auch das erste Gebot mit ein. du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn du treu bist, dann hast du keine anderen Götter neben mir. Die Treue von der Gemeinde zu Christus ist sehr wichtig. In der Bibel wird häufig Götzendienst mit Ehebruch verglichen. Und wenn wir die 7 Sendschreiben lesen, so lesen wir auch in jedem Sendschreiben direkt oder indirekt, dass es um Treue geht. Also Götzendienst ist Ehebruch im geistlichen Sinne. Zurück zur Ehe. Was bezeichnet denn die Bibel als Ehebruch oder Unzucht? Da gibt es viele Bibelstellen dazu, ich will nur die Punkte erwähnen. Sehen von Nacktheit und des Geschlechts, Vergewaltigung, Hurerei, damit ist außereheliche Intimität gemeint, und gleichgeschlechtliche Intimität. Also das ist, was die Bibel als Ehebruch und Unzucht bezeichnet. Die Unzucht ist eine besondere Sünde. Sie ist unter anderem auch Sünde gegen Gott. So lesen wir, als die Frau von Potiphar Josef verführen will und Potiphar anschließend Josef zur Rede stellt, so sagt Josef in 1. Mose 39, Vers 9: Wie sollte ich nun so eine große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Der Ehebruch ist nicht nur Sünde gegen Gott, sondern sie ist auch Sünde gegen den eigenen Leib. 1. Korinther 6, Vers 18: Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Und wenn man sich fragt, woher kommen denn diese Sünden, so gibt es einen ganz aufschlussreichen Abschnitt dazu in Römer. Das können wir auch lesen. Römer 1, 21 und bis 27. Das ist sozusagen auch gleich die Prävention der Sünde, wenn man überlegt, was dazu geführt hat. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Also als erstes steht das Verlassen der Anbetung Gottes. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und den vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Das Gottesbild hat sich geändert von diesen Menschen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erweisen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Das Nächste, was sie verlassen haben, ist die Wahrheit im Ganzen, also nicht nur auf Gott bezogen, sondern die Wahrheit. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Es ist eine Abfolge von Sünden. Und letztendlich führt es dazu, diese Abfolge, dass sie von Gott bestraft werden. Also Unzucht hat Konsequenzen in unserem Leben, auch hier auf dieser Erde. Das wird nicht nur erst im Himmel verurteilt, sondern hat auch Konsequenzen hier bei uns. Es führt aber nicht nur zu einer Störung der Beziehung zu Gott, einer Störung zur Beziehung zu unserem Körper, sondern auch das Innere des Menschen geht zugrunde. Sprüche 6, Vers 32. Wer aber mit einer Frau Ehebruch begeht, ist ein herzloser Mensch. Er richtet seine eigene Seele zugrunde, wenn er so etwas tut. Letztendlich geht der Mensch völlig zugrunde an dieser Sünde. Ganz und gar. Und bei der letzten Predigt hatte ich um das sechste Gebot hatte ich noch gesagt, dass wir alle Mörder sind. Ja. Wie ist es denn mit dem siebten Gebot? Brechen wir das auch alle? Ich denke nicht, weil auch so wie in Römer das beschrieben wird, ist es eine Abfolge von Sünden, die aufeinander folgen müssen. Die Unzucht und der Ehebruch ist niemals die erste Sünde. Deswegen verurteilen die Apostel auch diese Sünde so ganz konsequent in den Gemeinden. Zum Beispiel wieder in Epheser 5, Vers 3. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Also nicht einmal erwähnt werden. Von dieser Sünde sollten wir weiten Abstand halten. Die Unzucht ist nämlich ein Magnet unter den Sünden. Es zieht viele andere an. Es gibt den Spruch, man kann ein Lügner sein ohne ein Ehebrecher, aber nicht ein Ehebrecher ohne ein Lügner. Und weil die Unzucht ein Magnet für so viele andere Sünden ist, sie führt zu Diebstahl, sie führt dazu, dass das erste Gebot gebrochen wird, sie führt dazu, dass die Eltern nicht geehrt werden. Und letztendlich ist die Unzucht, wenn sie systematisch im Leben von jemandem ist, dann gehen viele Grenzen einfach verloren. Und deswegen zieht Gott eben diesen sehr hohen Zaun. Wo draufsteht, nicht betreten. Hier darfst du nicht rausgehen aus diesem Bund. Du sollst nicht mal an Unzucht denken, sagt Paulus letztendlich. Und es betrifft hauptsächlich die Gemeinde. So lesen wir in 1. Korinther 5, 9 bis 13. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drin sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Was da draußen in der Welt passiert, das liegt nicht in unserem Verantwortungsbereich. Deswegen sollten wir auch keine Mühe aufwenden, gegen Unzucht in der Welt zu kämpfen. Unsere Mühe sollte dem gelten, Unzucht in der Gemeinde zu bekämpfen. So formuliert es hier auch Paulus. Die Welt ist einfach durchsetzt von dieser Sünde. Und sie ist wirklich alltäglich geworden. Wenn jemand sagt, dass er keine voreheliche Beziehung eingeht, so wird er als weltfremd gesehen. Also das ist völlig normal bei uns geworden in der Welt. Und dieses Gedankengut kommt natürlich auch in unsere Gemeinde hinein. Und so wird eben vieles hinterfragt, was Unzucht sein kann und vielleicht auch relativiert. Peter Masters, das ist der Pastor einer Gemeinde in London, die von Spurgeon gegründet wurde, also eine uralte Gemeinde. Er schreibt, er hat ein sehr spannendes Buch geschrieben, das bedeutet der Schlüssel, das heißt der Schlüssel zu den 10 Geboten, das kann ich nur weiterempfehlen. Und dort schreibt er in diesem Buch auf die Frage, wie können Ehepaare diesen Versuch, der Versuchung der Untreue aus dem Wege gehen? Erstens, indem wir einander lieben. Zweitens, indem wir Gott füreinander danken und täglich füreinander beten. Drittens, dürfen wir niemals die Grenze des 7. Gebot überschreiten, auch nicht, um sich vorzustellen, dass es uns ohne den Partner besser ginge. Also Ehebruch ist eben nicht nur Unzucht, sondern auch Untreue in dem Sinne, dass man seinen Partner im Stich lässt. Es gibt Beziehungen, die keine Freude mehr bereiten oder wo einer den anderen nur noch das Leben schwer macht. Und da kann man natürlich in Versuchung kommen und sagen, jetzt verlasse ich ihn mal, es wird mir ohne ihn viel besser gehen. Aber auch das wird durch das 7. Gebot verboten. Die Treue, die Gott uns Menschen gegenüber hat, die beschränkt sich aber nicht nur, oder die fordert er von uns nicht nur in der Beziehung zum Ehepartner, sondern auch in allen Beziehungen, die wir führen. Wir haben schon gehört, dass wir treu sein sollen oder dass die Gemeinde treu sein soll, dass wir den Ehepartner treu sein sollen. Aber wir sollen auch treu sein unserer weiteren Familie, unseren Freunden, unseren Geschwistern in der Gemeinde. In der Ehe bedeutet Treue, dass man nach einem Streit wieder aufeinander zugeht und man hat die Verpflichtung dazu, dass man wieder Frieden findet und um Vergebung bittet. Das ist ja die Treue, dass auch schwierige Zeiten zusammen bewältigt werden können. Und Gott will einfach, dass wir in Frieden leben. Und Streit soll die Ausnahme in unseren Beziehungen sein. Treu sein entspricht auch der Forderung, eines Sinnes sein zu sollen, zu sein. Zum Beispiel an die Korinther, diese Aufforderung. 2. Korinther 13, Vers 11. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Also eine Beziehung sollte das alles aushalten können. Zurechtbringen lassen, ermahnen lassen, eines Sinnes sein und Frieden halten. Unsere Beziehungen heutzutage sind viel, viel weniger stabil als vielleicht noch vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren. Wir sind so wenig an unseren Ort gebunden, wo wir wohnen, so dass wir einfach wegziehen können, wir alle unsere Kontakte abschneiden können. Wir brauchen in unserer Welt ja eigentlich gar keine Kontakte mehr, um bestehen zu können, zumindest im alltäglichen Leben. Wenn man was zu essen will, dann kauft man sich eben was. Wenn man irgendwo hin will, dann bestellt man sich ein Taxi. Also es gibt für alles eine Dienstleistung. Und so, dass man nicht mehr angewiesen ist auf andere. Die Treue in Beziehungen wird sozusagen überflüssig gemacht. Aber stabile Beziehungen zur Familie und Freunde sind ein großer Schutz vor bösen Einflüssen der Welt. Ein Mensch, der keine stabilen Beziehungen hat, der wird hin und her geworfen in unserer Welt durch die verschiedenen Strömungen. Er ist heimatlos, er weiß nicht, wohin er gehört, und er kann keinen Halt finden. Und er kann vielleicht auch Beziehungen eingehen, aber diese Beziehungen sind nur so lange stabil, wie man gemeinsame Interessen hat. Und wenn die Interessen nicht mehr zusammen ausgeübt werden können, dann geht auch diese Beziehung zugrunde. Ja, und dann erlebt man eben in dieser Welt, dass Eltern zu ihren Kindern jahrelang keinen Kontakt haben, Kinder von ihren Eltern nichts wissen wollen, dass wenn jemand in eine missliche Lage gerät, dass ihm niemand helfen und beistehen kann. Und das ist eben Folge der Aushöhlung von Beziehungen. Treue hat keinen Wert mehr. Der Mensch ist als Einzelkämpfer in die Welt gestellt, und man hat auch den Eindruck, dass es so beabsichtigt, dass er einfach leichter steuerbar und beeinflussbar ist. Wir wollen aber für unsere Gemeinde stabile Beziehungen. Und stabile Beziehungen halten eben auch Ermahnung aus, Zurechtbringung aus. Und deswegen sollten wir Gedanken, die stabile Beziehungen beeinträchtigen, nicht zulassen. Solche Gedanken sind zum Beispiel: Geh ihm aus dem Weg. Also wenn man nicht möchte, dass etwas zurechtgebracht wird, oder wenn man jemanden nicht mehr beachtet, wenn es ihn einfach nicht mehr für dich gibt, oder wenn man den Gedanken hat, ohne ihn wärst du viel besser dran. Es gibt Menschen, die erfordern vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, und Gespräche mit ihnen zu führen ist aufwendig. Da verfällt man einfach in diesen Gedanken: Ach, muss das jetzt sein? Diese Gedanken sollten aber für uns tabu sein. Und wenn was im Weg zwischen uns ist, dann sollte das ausgeräumt werden. Das ist die Verpflichtung der Treue. Ja, zum Schluss können wir jetzt auch die Frage beantworten: Warum hat uns Gott das siebte Gebot gegeben? Das siebte Gebot wird in der Welt als größte Einschränkung eines Christen gesehen. Aber in der Realität gibt dieses Gebot erst Freiheit. Treue ist sozusagen die Versicherung für unsere Beziehungen. Wir können damit unsere Beziehungen verbessern, weil wir wissen, der andere ist uns treu, und wir können ihm Dinge sagen und müssen sie nicht einfach nur akzeptieren. Treue hilft uns in schweren Zeiten, hat auch in schweren Zeiten eine beschützende Wirkung, und sie bewahrt uns vor allem auch vor Eifersucht. Wenn jemand schon mal erlebt hat, was Eifersucht mit einem Mensch machen kann, dann weiß er, wie Menschen sehr darunter leiden können. Und in einer treuen Beziehung gibt es keine Eifersucht. Treue macht uns einfach stark und bewahrt uns vor dem Bösen. Das sagt uns 2. Thessalonicher 3, Vers 3, dieser Vers zum Schluss, bevor wir beten. Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Gottes Treue ist der Anfang für alle Beziehungen, und ich wünsche uns, dass wir eben diese Treue in der Gemeinde wahren können, einander gegenüber, dass wir diese Treue unseren Freunden, unserer Familie gegenüber wahren und dass wir ganz entscheidend auch die Treue gegenüber unserem Gott wahren können. Lasst uns noch zum Schluss beten.